Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Ja, das Mikrofon ist aufgegangen und wir treten auf. Beginnen wir mit ein paar Worten zu den handelnden Figuren, die hier in den nächsten 45 Minuten sprechen. Wer sind wir hier überhaupt und als wer sprechen wir hier? Wir sind ja immer sehr viele, wir haben verschiedene Rollen, wir sind Kinder unserer Eltern, wir sind Geschwister unserer Geschwister, wir sind irgendwie Schüler unserer Lehrer gewesen und so weiter und so weiter. Ich bin Dozent und Vizepräsident für Lehre und Lernen. Mein Name ist Simon Frisch. Und als diese beiden bin ich vielleicht hier, die sich beide, als die ich hier bin, für Lehre besonders interessieren. Ich lehre seit 10 Jahren an der Bauhaus-Universität und seit 25 Jahren überhaupt an Universitäten und weiß immer noch nicht so richtig, was das eigentlich ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen. Also wer sind Sie denn hier in den nächsten 45 Minuten?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Eckhard Kraft und hoffentlich bin ich in erster Linie Mensch. Und vielleicht ist das auch mein Kompass, Menschlichkeit. Vielleicht ist es so, wie mich meine Verwandten benennen. Ich bin ein Bossi, ich trage 2 Gesellschaften in mir, 25 Jahre ja. Sozialismus, 3 Jahre Luftwaffe, in Dresden studiert, in Essen, also im Ruhrgebiet, im Ingenieurbüro gearbeitet, an der Gesamthochschule Essen maßgeblich promoviert, in Kanada in der schönen großen Stadt Edmonton geforscht und nun aber doch schon über 20 Jahre an der Bauhaus-Universität in Weimar. Mhm. Und deswegen vielleicht doch so diese 2 Seiten und diese vielleicht nicht zufällige und doch zufällige Rückkehr. Ja, Rückkehr mit meiner Frau, die vom Niederrhein ist, und mit einer Tochter, die nun wieder in Weimar geboren ist. Mhm. Vielleicht trage ich beide Gesellschaften in mir und vielleicht merkt man es auch in dieser Aufzählung. Ich gehöre also doch zu dieser Generation der ostdeutschen Nomaden. Ich würde sagen, die Neugier auf andere Welten ist mir erhalten geblieben. Und was hilft mir dabei? Schon als Kind habe ich Insekten und Spinnen gezüchtet.
Ach was.
Ich bin ein Birdwatcher. Aha. Und diese Art von Aufmerksamkeit legt man, glaube ich, nie ab.
Ja.
Ich wiederum liebe Wasser. Das schließt tagelang Regen in Regenwäldern ein.
Aha, in Regenwäldern.
In Regenwäldern.
Sie sind auch in Regenwäldern unterwegs.
Gewesen.
Ja?
Ja, in jungen Jahren. Ja,
ja. Ja.
Und da eben auch in gemäßigten Regenwäldern, ja. Wo es also auch, wenn es regnet, mal kalt sein kann, wo aber auch Ruhe herrscht, wo Regentropfen laut sind, Krach sind, weil es drumherum so schweigend ist, so wunderbar ruhig.
Genau. Und da waren Sie lernend, lehrend, also hatten Sie da irgendeine Profession, eine Mission oder war das Ihre eigene?
Das war meine eigene auf dieser Suche als Nomade nach 25 Jahren Sozialismus, die Welt mal außerhalb Mittel- und Osteuropas zu entdecken.
In der Lehre spielt da die Sozialisation, also dieser Wanderer zwischen den Welten, eine Rolle? Und inwiefern merken Sie das manchmal?
Naja, ich würde sagen, es spielt eine Rolle dahingehend, als dass eben zweierlei Erfahrungswerte in einem stecken. Und so wie ich in manchen Forschungsprojekten im Ausland sage, jedes Projekt ist sozial, dann spielt das natürlich eine Rolle, wie man sozialisiert ist. Und wenn man sein Fach, und mein Fach ist ein angewandtes Fach, mit Studierenden bespricht, dann sind diese unterschiedlichen Erfahrungshorizonte, glaube ich, auch Teil von geteiltem Erfahrungswissen.
Mhm. In Ihrem Fach, was genau unterrichten Sie da? Was sind die Seminare, die Gegenstände, die Topics, die Sie unterrichten? Was stelle ich mir da vor?
Naja, im Wesentlichen rankt sich meine Wissensvermittlung an Abfallwirtschaft, Ressourcenwirtschaft, Umwelttechnik. Mhm. Und wenn wir jetzt den Begriff Abfallwirtschaft nehmen, nehmen wir Deutschland, wir sind 82 Millionen Spezialisten, denn es hat ja jeder. Es hat auch jeder eine Meinung dazu. Mhm. Ob die fachgerecht ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber vielleicht ist doch meine Berufung, Menschen auszubilden, die eben danach Fachkenntnisse besitzen dazu und sich mit der Gesellschaft dazu auch austauschen können.
Was für ein Wissen wird da vermittelt in der Fach, in der Abfallwirtschaft?
Na gut, es geht um zunächst mal allgemeine Verständnisfragen zu Ressourcen. Mhm. Es geht aber eben auch um Gefährdungspotenziale. Es geht darum, dass Abfallwirtschaft ganz basisbehaftet aus Hygienefragen resultiert. Mhm. Also erst die großen Seuchenepidemien vergangener Jahrhunderte haben dazu geführt, dass wir uns mit Abfällen auseinandersetzen. Mhm. Es geht natürlich auch darum, wie können wir das technisch lösen, denn wir sind in einem ingenieurtechnischen Studiengang. Wie können wir uns das leisten? Also kann sich die Gesellschaft Abfallwirtschaft leisten und auf welchem Niveau will sie sich das leisten? Sie trägt etwas für Menschen bei, aber sie trägt auch etwas für Umwelt bei. Also insofern steht sie in so einem sogenannten sozialökonomischen Zusammenhang. Und sie passt auch sehr gut in die Neuzeit, denn Infrastruktursysteme, und das ist nun mal Abfallwirtschaft, sind Teil von Daseinsvorsorge. Und das ist vielleicht ein altmodisches Wort, aber das hat eine sehr große Anschlussfähigkeit, vielleicht auch zum Begriff Nachhaltigkeit, eben über den Tag hinaus zu denken. Also in diesem Spannungsfeld, würde ich sagen, zwischen technischen Spezialisten mit einem Verantwortungsbegriff, dass die Infrastruktur auch morgen noch funktionabel sein muss, und gleichzeitig etwas zu bauen, was eben über mehrere Generationen im Bestand weiterentwickelt werden kann, dass es trägt, bewegt sich mein Fachgebiet.
Infrastruktur und nachhaltig, infrastrukturell und nachhaltig sind Kompetenzen eigentlich, könnte man sagen, die ausgebildet werden. Wie stelle ich mir konkret ein Seminar vor? Wie konzipieren Sie eine Lehrveranstaltung, die so vielfältig ist? Es ist ja.
Naja, die Sache beginnt damit, dass wir natürlich zunächst mal einen Bachelor grundlagenbehaftet ausbilden.
Ja.
Und da sind die Kompartimente im Ingenieurwesen doch noch in größeren Anteilen vorlesungsbehaftet.
Vorlesung.
Das heißt, es ist, ja, zunächst mal. Das heißt, es muss erstmal ein bisschen eingebracht werden.
Ja.
Und dann habe ich mir aber zur Angewohnheit gemacht, die Studierenden zu jeder Veranstaltung im Bachelor zu fragen: Was haben wir denn gelesen, gehört, gestreamt in Sachen Abfallwirtschaft?
Mhm.
Und ich glaube, diese von manchen Kollegen als vertane Zeit benannte Zeit ist eine sehr gut investierte Zeit. Wir kommen nämlich ins Gespräch miteinander. Wir fangen an, die Studierenden müssen immer 3-4 Beiträge mitbringen.
Jede Woche, jede Vorlesung.
Manchmal sogar zweimal in der Woche. Und ich bringe aber auch immer was mit dem Anspruch, nach Möglichkeit nicht das dabei zu haben, was die Studenten dabei haben.
Wie stellen Sie das? Also,
naja, ich bediene natürlich andere Medien, als die Studierenden auf den ersten Blick bedienen. Und das ist mein Anspruch. Manchmal doppelt sich es auch, aber selten. Und dann reden wir, ich fange an zu bewerten und die Studierenden fangen aber auch an zu bewerten.
Ja.
Und so, da das so ein gesellschaftliches Phänomen ist, nähern wir uns also an, was sind denn die Schwerpunkte dieses riesengroßen Faches.
Ja.
Und dann setzen aber ein im Rahmen einer integrierten Vorlesung Übungen.
Ja.
Und die Übungen sind tatsächlich integriert. Es gibt Sachverhalte, da rechnen wir.
Was heißt integriert?
Integriert heißt, dass sie dynamisiert sozusagen in der Vorlesung auftreten. Nicht so starr, dass jetzt gesagt wird, dann haben wir immer Übungen, sondern sie kommen vor. Manchmal kündige ich sie an, wenn man eben einen Rechner braucht, sowas Konventionelles. Manchmal kündige ich sie nicht an. Das heißt, in losen Abständen treten sie auf. Wir rechnen aus, wie viel Behälter braucht denn ein Einwohner, damit sein Abfall wirklich aufgenommen werden kann, abtransportiert werden kann. Welche Fahrzeuge braucht es dazu? Also so ganz bilanzierend gehen wir ran.
Während der Vorlesung, Sie halten an und sagen, so, jetzt machen wir mal eine Übung.
Mehr oder weniger so,
ja,
genau.
Okay.
Mehr oder weniger so. Ich sage, jetzt kommt so ein Übungselement und dann lege ich was auf oder ich lege manchmal was Konservatives auf, um mein Medium zu wechseln, eine Folie, eine klassische Folie. Da habe ich eine Aufgabenstellung drauf und sage, und jetzt können wir mal an den Punkten, die hier skizziert sind, können Sie mal sagen, was Sie eigentlich denken, was hier alles falsch ist und was richtig ist.
Verstehe.
Und jetzt ist das aber so ein Schweizer Lochkäse. Wir müssen schon mal sehen mit diesen Werten, dass wir ausrechnen, was die Lücken sind hier, damit wir am Ende gesamt bewerten können. Also so gehe ich an die Sache ran. Mein Ziel ist jetzt weniger, dass die Studierenden zur Stunde Null entsprechende DIN-Anleitung oder Merkblätter stur abarbeiten, sondern dass wir schon versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen und das Wissen, was da zunächst mal vielleicht vorgetragen, vorgelesen wurde, dann doch zu üben und nicht nur schematisch abzuarbeiten, zu bewerten, weil das Schematische, da haben wir immer mehr unterstützende Elemente im Ingenieurwesen, aber das Bewertende, dann vielleicht auch das der Gesellschaft Vermittelnde, ist ja wieder ein ganz anderer Vorgang, der auch geübt sein möchte, spielt für uns ja auch eine zunehmende Rolle. Im Master sieht es anders aus. Da sind wir natürlich im vertieften Bereich, da nähern wir uns mit Projekten an, da machen wir Studienarbeiten. Da haben wir zu ausgewählten Teilgebieten vertiefende Exkursionen. Da sieht es dynamisierter aus.
Oh ja, das sind ja schon ganz schön viele Formate. Also Projekt, jetzt haben wir Vorlesungen, Projekte, Exkursionen. Jetzt, ich kriege ein bisschen ein Bild davon, wie Sie Ihre Vorlesungen lebendig gestalten durch Medienwechsel oder letztlich eigentlich auch Richtungswechsel. Also Vorlesung klassischerweise ist ja, da spricht eine Figur und die anderen rezipieren, so könnte man es ja erstmal beschreiben. Sie wechseln um, machen eine Übung rein und jetzt müssen plötzlich die anderen aktiv werden und sie kommen ins Gespräch und sie bringen was Dialogisches in die Vorlesung rein. Verstehe ich das richtig?
Das ist total gut verstanden. Und unsere Herausforderung ist ja, dass wir im Moment vergleichsweise wenig Studierende haben. Gleichzeitig ist das, kommt meinem Wesen entgegen, eine riesengroße Chance. Die Vorlesung wird oft unterbrochen. Ich stelle oft Fragen. Mhm. Und am Anfang sind die Studierenden irritiert, weil sie im Ingenieurwesen häufig in Mathe, Physik ganz natürlicherweise hauptsächlich gerechnet haben und eigentlich wenig gefragt wurden. Und jetzt plötzlich werden sie was gefragt, das ist für sie neu und das wird aber zunehmend besser und zunehmend spannender. Und es wird auch im Verlauf der Bachelor-Vorlesung der Zustand erreicht, wo die Studierenden plötzlich anfangen, mich zu fragen. Und ganz zum Schluss ist das so, dass wir das gegenseitig besprechen. Aber das ist natürlich in den Bachelor-Studiengängen erstmal so eine Entwicklung. Das kommt nicht zur Stunde Null, das erwarte ich auch nicht. Es ist auch so, die ersten Lehrveranstaltungen, da hat vielleicht mal einer was mitgebracht, gelesen, gehört, gestreamt. Und zum Schluss muss ich manchmal sagen, ja, wir müssen es aber ja auch weitere Fortschritte machen, wir müssen es vielleicht auf 5 begrenzen. Für heute.
Fragen.
5 Fragen, Themengebiete, 1 von mir, damit wir den nötigen Lehrverschritt auch noch erreichen.
Das ist ja interessant. Das habe ich nämlich jetzt gerade so gedacht. Sie haben ja bei der Vorlesung wahrscheinlich so 14 Kapitel, je nach Wochen. Und die wollen Sie ja auch in der Woche abschließen. Also Sie haben ja sowas wie Lernziele oder zumindest Sie haben einen bestimmten Stoff oder wir sagen ja mal Stoff und so weiter. Ja, da haben Sie aber selber ja schon gesagt, dass Sie auch da verschiedene Kompetenzen denken und die ganzen Aspekte, diese Ressourcen, Risiken und so weiter, da gehört ja viel Reflexion mit rein, also nicht nur Stoff. Und das ist ja riskant, ins Dialogische zu gehen, aufzumachen in einer Vorlesung. Ich stelle mir eine Vorlesung vor, vom Format her, das ist mein Stoff und den will ich jetzt hier den will ich durchbringen, so heißt es ja.
Ja, das.
Wie gehen Sie damit um?
Entschuldigung, dass ich es umgebracht habe. Ja, also grundsätzlich ist das eine Vorlesung. Und wir haben natürlich, wenn wir auch in der Republik schauen, zu dem Fachgebiet Abfallwirtschaft eine Vorstellung, was da beinhaltet sein sollte.
Genau.
Gleichzeitig ist natürlich das Fachgebiet ein dynamisches Fachgebiet. Und über die Fragestellung der Studierenden, die sie arbeitstäglich aufgreifen, da mitbringen in der Woche, natürlich kommt es vor, dass ich sage, dazu haben wir eine eigene Vorlesung, eine eigene Übung. Ich würde das mal anteasern, aber ich komme, fest versprochen, später darauf zurück.
Aha.
Den Begriff integrierte Vorlesung haben wir auch in den Definitionen, in unseren Ordnungen. Der kommt mir sehr nah. Natürlich, der Student büßt ein bisschen was ein. Andere Kollegen haben schon zum Semesterbeginn, was an jedem Tag wann dran ist. Und da steht die Überschrift schon drüber. Und das habe ich auch, aber nur für mich. Weil ich das ja nie ganz sauber einhalten kann. Es ist dynamisiert. Und ich halte aus, ich will auch aushalten, dass wir eben vielleicht auch mal eine halbe Stunde, obwohl ich geistig 10 Minuten vor Augen hatte für diesen Dialog, verbringen. Und dafür an anderer Stelle vielleicht mal stärker. Es gibt mir aber eben die Gelegenheit auch zu erkennen, was ist denn von aktuellem Interesse.
Ja.
Und ich glaube, es ist so eine Dreifaltigkeit in der Lehre. Mhm. Das eine ist natürlich, was ich gesagt habe vorhin, man muss da Wissen anhäufen und da muss auch mal was vermittelt werden. Vielleicht ist auch ein bisschen trög, da muss man einfach was aufnehmen.
Ja, ist manchmal trög oder wird so empfunden und nachher da,
Und dann muss es aber ja so sein, dass die Studierenden am Ende eine Leidenschaft dafür fesseln. Dass sie merken, das ist ja toll, das ist ja so ein Fachgebiet, da möchte ich mehr wissen.
Aha.
Und ganz zum Schluss ist es dann vielleicht so im besten Fall, dass sie sagen, ja, das ist so spannend, da mache ich einen Master, wo auch immer, da will ich mal selber aktiv sein können. Da will ich nicht nur was vorgesetzt bekommen, was einbringen und besprechen können, sondern ich will selber und vielleicht auch ganz andere Lösungen, als mir hier der Dozent vorgestellt hat, mal entwickeln können, ausrollen können. Und da ist für mich die angenehmste Form, zumindest zu versuchen, das ist auch manchmal natürlich mit mit Enttäuschung. Das gelingt nicht immer in gleicher Qualität, das ist ja klar. Da ist das vermeintliche Scheitern, gibt es da natürlich auch, so ein bisschen Wagemut. Hm. Das kommt mir aber näher, in diesem Bestreben, das zu erreichen.
Diese Leidenschaft oder das Interesse wecken, das ist was, was mich tatsächlich auch beschäftigt. Wie kann man Interesse lehren oder wie kann man lernen, Interesse zu entwickeln? So würde ich es eigentlich formulieren. An etwas, von dem man gar nicht wusste, dass es einen interessieren würde. Vielleicht, das ist ja bei vielen Studierenden so. Die kommen aus der Schule, kennen vieles nicht. Woher weiß ich, was mich interessiert? Und dann ist es an uns, da den Weg zu öffnen. Wie geht sowas? Interessiert mich echt.
Tja, weiß ich natürlich auch nicht so genau. Gibt es wahrscheinlich auch nicht das
Rezept. Nein, natürlich nicht.
Ich habe ja immer ein bisschen die Hoffnung, dass der Studierende doch schon erkannt hat, auf welchen Studiengang er sich einlässt.
Ja.
Aber das ist natürlich eine Hoffnung. Mancher ist auch enttäuscht, dass es nicht philosophisch genug ist und jetzt doch vergleichsweise viel gerechnet wird. Mancher hatte es sich viel sozialer betont vorgestellt, obwohl der Fächerkanon im Internet einsehbar ist. Und dann denke ich immer, ja, so zu versuchen abzuholen, da wo die Studierenden stehen.
Mhm.
Und da habe ich das Glück natürlich in meinem Fachgebiet Ressourcenwirtschaft. Davon sind die Medien voll, egal welches Medium. Und wenn man versucht, sie dann mal zu fragen, ja, was habt ihr denn gelesen? Und dann eben auch, wenn jetzt eben Kunststoff das Thema ist, letztes Semester, das ist ja immer wieder überbordend, dass ich dann sagen kann, ja, das habe ich schon gespürt und ich habe diesmal 90 Minuten nur dafür, biologisch abbaubare Kunststoffe. Fest versprochen, das machen wir mal ein bisschen weiter hinten, wenn wir die Grundlegung haben. Das habe ich euch extra schon mal vorbereitet. Ich habe schon erahnt, dass das, also dann auch versuchen, obwohl das im Verlauf eines Semesters oft zeitlich an Grenzen stößt, dann auch darauf einzugehen, zu sagen, gut, dann...
Also eine flexible Vorlesung.
Dann zu sagen, ja, das, wenn wir uns über Sammlung und Transport unterhalten, warum können denn nicht mal 90 Minuten davon den biologisch abbaubaren Werkstoffen gewidmet sein, wenn das doch so Thema ist und Gesamtgesellschaft auch so viel durcheinander geht zu diesen Begrifflichkeiten.
Interessant, ja.
Wer, wenn nicht wir, kann sich denn dafür einander Zeit nehmen? Und vielleicht gibt es die Einheit zur Verbrennung, die auch integraler Bestandteil von Abfallwirtschaft ist, aber die man sich vielleicht auch sehr gut individuell aneignen kann als Selbstlerneinheit.
Ach
und
so.
Wird dann in der Prüfung aber eben berücksichtigt, dass das eine Selbstlerneinheit war. Die hat man jetzt nicht mit mir als Präsenzaufführung gehabt. Ist vielleicht dann in der Prüfung dann auch etwas zurückgesetzt und dafür sind die Gegenstände, die wir gemeinsam erarbeiten und besprochen haben, natürlich ein bisschen im Vordergrund eines Prüfungsgegenstandes.
Ja, jetzt genau dazu, wie wird denn die Selbstlerneinheit organisiert? Also gibt es dann da eine Literaturliste oder Medien oder in welcher Form? Wir haben früher immer Literaturlisten bekommen, also da gab es immer so ein kopiertes Blatt. Und alles, was da drauf stand, mussten wir selber lesen, so ging es selbst lang.
Mein Anspruch ist zunächst mal der, also ich stehe doch für Präsenzlehre, auch wenn ich selber mal extern große Teile meiner Promotion erledigt habe. Das heißt, sehr große Sympathien auch habe für jemanden, der sich weiterbildet und berufsbegleitend studiert. Unbenommen, ich stehe für Präsenzlehre. Und für Präsenzlehre stehend heißt dann eben auch, dass im Rahmen meiner Lehrveranstaltung das, was ich da als wichtig empfinde, auch vermittelt wird. Das ist da drin. Und die Literatur zum Beispiel, auch das wird heute noch empfohlen, ist für mich begleitend. Man kann sich der Student weiterbilden, das tut er hoffentlich auch. Aber ich verspreche ihm immer, geprüft für das, was wir gemeinsam erarbeiten.
Nicht irgendwas anderes.
Nicht zwangsläufig irgendwas anderes. Also du musst jetzt nicht noch 90 andere Professoren auswendig gelernt haben, sondern darum sitzt du ja bei mir. Das ist mein Anspruch. Was nicht heißt, wenn eine Selbstlerneinheit gegeben wird, PowerPoint-basiert zum Beispiel, zu den Fragestellungen Verbrennungstechnologie und wir das dann in dem Semesterverlauf auch mal die Gelegenheit, ich dann einräume, Fragen zu stellen dazu oder Keywords nochmal rauskristallisiere, dann ist das schon für mich bereitgestellt, durch mich bereitgestellt, dann erwarte ich schon, dass damit Auseinandersetzung stattgefunden hat.
Okay, die sind irgendwo hinterlegt, Moodle oder mit was
arbeiten? Ja, ich hinterlege, das ist für uns für mich das unkomplizierteste Wort. In Moodle ist das dann
bereitgestellt. Und dann sind Sie so im Verlauf der Lehrveranstaltung, kommen Sie auf Sachen zurück, die im Moodle stehen. Also ich kenne das ein bisschen, wenn ich das vergleichen darf, dass wir in der, wenn wir Film machen, dann verweisen wir auch noch auf andere Filme für jede Sitzung und dann reden wir auch über die Filme, auch wenn wir sie nicht gemeinsam angeguckt haben und gehen eben davon aus, wir haben ja gesagt, dass diese Filme auch im Verlauf unseres Seminars eine Rolle spielen.
Ist bei mir eher die Ausnahme, genauso muss man sich vorstellen. Da wird was bereitgestellt und es wird dann trotzdem nochmal aufgegriffen, auch damit der Student erkennt, okay, es hat schon eine Bedeutung. Es war jetzt,
warum das da ist,
es ist nicht grundlos und es, wenn er sein Versprechen wahr macht, dass alles, auch die Besuche im Labor und, dass alles, was er mit uns gemacht hat, prüfungsrelevant ist, aha, auch das ist also im Boot. Und hingegen die Bücher, die er uns empfohlen hat und auf die er nie zu sprechen gekommen ist, die sind vielleicht nicht zwangsläufig im Prüfungsboot.
Ah, ja, okay.
Aber der 360-Grad-Rundgang, den er mit uns gemacht hat, digital, und der da auch wieder bereitgestellt ist, wo gesagt wurde, da gibt es noch mehr Informationen, in denen ihr euch ruhig mal tummeln könnt, aha. Die hat er auf dem Boot.
360-Grad-Rundgang, wo gibt es sowas zum Beispiel?
Na, zum Beispiel gibt es bei uns in dem Bachelor 360-Grad-Rundgang zur Kompostierungsanlage in Unverstedt. Den können wir natürlich sehr gut auch erreichen, besuchen wir auch physisch, das ist ja hier um die Ecke. Und gleichzeitig gibt es die aber als 360-Grad-Rundgang dann im Internet, wo die Studierenden die Exkursion nochmal ablaufen können und auch die Informationen finden. Und entsprechend gibt es da von mir aber zu dieser Exkursion nicht nochmal eine Vorlesung, sondern nur zu den Grundlagen und die Studierenden können dann selbst vertiefen. Im Master gibt es 360-Grad-Rundgänge für Anaerob-Anlagen, also Biogasgewinnungsanlagen für Abfallwirtschaft im Bereich Fulda.
Ja.
Da ist man mehr auf der Autobahn als zur eigentlichen Exkursionsbesichtigung hin und zurück. Da findet die Exkursion gar nicht mehr statt, sondern da findet vor Ort statt, gemeinsam mit den Studierenden der 360-Grad-Rundgang in den einzelnen Elementen. Wir vertiefen das, was wir da vorher gelernt haben. Da sind natürlich auch Notizen der Betreiber, also Notizen gesprochen, Videoaufnahmen drin, Videoschnipsel, Bilder, manchmal auch Bilder, die man in der Exkursion gar nicht sehen kann, wenn so ein Behältnis geöffnet ist. Da hat man einmal im Leben das Glück zu sehen.
Ja, ja.
Aber nicht zwar nicht so jede Exkursion, da sind dann
der
Bilder
nicht
drin,
immer aufgemacht,
dass die Vorstellungswelten dann unterstützt werden. Also ja, so, weil ich ja denke, Präsenz, also wir haben es ja vorhin gesagt, wie ist meine Auffassung, mein Fachgebiet ist, es gibt Bücher, man kann es lesen, das ist überhaupt kein Problem, aber meine Interpretation dazu, das ist ja meine Daseinsberechtigung, das, was ich da auch als Erfahrung einbringe und im besten Falle ist das dann vergleichbar mit einem Kunstwerk, die Partitur, die können Sie überall einsehen, die Interpretation eines Orchesters, das ist eine ganz andere Angelegenheit.
Das ist schon so, dass die Lehrperson nicht einfach auswechselbar ist, sondern die Lehrperson gibt dem Ganzen eine Tonalität, eine Stimmung, eine Atmosphäre, einen Klang. Man ist Schüler von jemand.
Naja, Schüler, ich versuche schon ein bisschen auf Augenhöhe. Es könnten ja morgen, wenn das meine Kolleginnen sein.
Ach so.
Also im Sinne des Ingenieurbüros könnten das morgen meine Kolleginnen sein. Aber ja, ich würde auch gut finden, wenn es uns stärker gelingen würde, wieder Denkschulen zu bilden. Nicht im Sinne einer Hierarchie, Lehrer und Schüler, sondern im Sinne von gemeinsam verbindenden Gedankenwelten zu Sachverhalten. Und die können ja durchaus unterschiedlich sein. Auch in meinem sehr angewandten Fachgebiet gibt es unterschiedliche Draufschauen, unterschiedliche Bewertungen. Und da finde ich es nicht verkehrt, wenn später erkannt wird, aha, der ist eigentlich aus der und der Denkschule.
Ja.
Und die ist häufig mit Personen verbunden, vielleicht nicht nur mit einer, aber vielleicht mit mehreren Lehrstühlen, die eben in dieser Richtung vielleicht denken, überlegen, Zukunft gestalten wollen.
Das teile ich und ich erlebe es auch so, also dass Studierende zu mir kommen, die mit mir was anfangen können und Studierende, die mit mir nichts anfangen können, gehen zum Kollegen, die aber auch Filmanalyse machen. Also im Grunde vom Fach her ist es das Gleiche, aber es gibt dann schon so Orientierungen und man bildet so kleine, die dann nicht lebenslang sind, aber man bildet so kleine Abschnittsverbindungen, in denen man Denkschulen irgendwie miteinander, und sei es nur für ein, zwei Semester, aber trotzdem hat man da eine Prägung. Und ich glaube schon, dass die Persönlichkeit, und ich mache auch die Erfahrung, das ist nicht nur eine Glaubensfrage, dass die Persönlichkeit was mit der Lehre zu tun hat. Sie gucken so auf Ihre Unterlagen, wollten Sie was davon? Ja, gerne.
Naja, nee, Sie hatten ja Magie aufgerufen.
Ja, und das wäre jetzt so meine Idee, genau.
Aber
Magie und Handwerk. Wo ist die Lehre Magie? Wo ist die Lehre Handwerk? Was sind Ihre Erfahrungen? Magische Erfahrungen, Handwerkserfahrungen? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich habe offen gestanden über diesen Begriff Magie und Lehre im Vorfeld zu dem Postcard noch nie nachgedacht. Mhm. Bevor Sie mir diesen Impuls gegeben haben, Magie. Aber sehr wohl habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt, was ist Lehre? Und wenn Magie im Sinne eines Zauberers, aber vielleicht im Sinne des persischen Ursprungs auch eines Wissenden, ne? Der vielleicht mehr weiß als andere weiß, dann hat Lehre auf jeden Fall eine Komponente von Magie. Mhm. Ich glaube aber, man muss sich auch abgrenzen. Was ich nicht sein möchte, ist ein anderer täuschender Unterhaltungskünstler. Das ist ja vielleicht auch jemand, der sich als Zauberer versteht. Ich würde sagen, ich bin doch jemand vielleicht eher, der versucht, andere für sein Fach in den Bann zu ziehen, sich mit dem Fachgebiet, mit der Breite, mit der Vielfalt, aber auch mit der Tiefe, die das hat, vertraut zu machen. Für mich ist auch Teil der Magie von Lehre das Tolle unseres Berufs, Menschen aufzubauen, ihnen behilflich zu sein, ohne dass sie das vielleicht immer gleich merken, im Sinne von Magie, die Dinge anzulegen und so zu gestalten, dass ja, sie aufgebaut sind, dass ich ihnen behilflich sein kann. Ich finde, das ist eine tolle Sache, denn ich bleibe dabei, kaputt bekommt man jede und jeden. Das ist meine Lebenserfahrung. Und kaputt geht immer. Und genau das Wunderbare an meinem Beruf ist ja, dass das Gegenteil angesagt ist, das Gegenteil verlangt ist. Für mich gehört aber eben zu diesem Aufbauen auch solides Handwerk. Das sind für mich, wie soll ich formulieren, zwei Schuhe von einem Paar. Das heißt, es geht schon darum, Methoden zu vermitteln. Es geht auch darum, Verlässlichkeit in den Formen zu gestalten für die Studierenden. Vielleicht geht es auch um beherrschbares Überraschen im Sinne von Handwerk und angemessenes Fordern.
Was ist angemessenes Fordern? Warum muss das angemessen sein?
Ich denke, das Fordern muss angemessen sein, damit die Studierenden eben nicht kaputt gehen, sondern angemessen scheitern können, aber immer wieder aufstehen können.
Ja, ja.
Dass also nicht zwangsläufig Prüfungsformate gewählt werden, an denen sie zerbrechen, sondern dass Prüfungsformate gewählt werden, an denen sie vielleicht in einem ersten Versuch scheitern, aber erkennen, dass es grundsätzlich lösbar ist. Vielleicht auch erkennen, wo sie gescheitert sind. Und das ist für mich also die Fragestellung, behilflich zu sein und in einer angemessenen Form zu fordern.
Verstehe, Prüfen gehört zum Lehren?
Für mich gehört Prüfen ganz unbedingt zum Lehren.
Das interessiert mich, ja.
Wobei das keine so ganz einfache Sache ist mit dem Prüfen, weil das ist, wie soll ich formulieren, Teil von Handwerk und das ist mit vielen Herausforderungen behaftet. Also ich fange mal an mit den Erwartungshaltungen. Die Industrie und die Praxis haben eine bestimmte Erwartung, was unsere Absolventinnen können, sollen, müssen. Die Fachverbände erlauben sich sogar, gestehen sich die Kompetenz zu, aufzuschreiben, was das denn sein sollte. Manchmal sogar in Prozenten an MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Wir haben Erwartungshaltung der Eltern. Deren Studium ist zwar manchmal 30, 40 Jahre her, aber die haben sehr genaue Vorstellungen, was da eigentlich drin sein sollte und rauskommen müsste. Ja, wir haben Erwartungshaltung der Universität. Die möchte nicht, dass zu viele Studierende länger als die Regelstudienzeit studieren. Ja, oder zu schnell aufgeben. Und nicht zuletzt, last but not least, aber so wichtig, wir haben auch die Studierenden, die Vorstellungswelten haben, was sie denn am Ende können wollen und sollten. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich nun der Stoff, den wir vermitteln, und die zugehörigen Prüfungsformate. Und es ist natürlich so, in der Fächerkultur des Ingenieurwesens, wir haben den Verantwortungsbegriff. Mhm. Und der ist nicht nur ein gesprochener, der ist nicht theoretisch, der ist ganz praktisch. Die Brücke muss stehen bleiben. Ja. Die Abfälle müssen sicher entsorgt werden. Mhm. Und da brauchen wir Formate, die auch mit einer großen Sicherheit aussagen, dass der Absolvent, die Absolventin das kann. Ja, dann haben wir natürlich andere Formate, Abfallwirtschaft oder andere Herausforderungen. Abfallwirtschaft muss in Öffentlichkeitsanhörungen auch vermitteln können, der Öffentlichkeit, warum folgendes Bauwerk, was vielleicht auch emissionsbehaftet ist, jetzt gebaut werden muss. Das heißt, sie braucht eine Dialogfähigkeit, unser Absolvent, die Absolventin, und die ist ganz anders. Und die muss auch anders geprüft werden. Da muss man ins Gespräch kommen und da braucht es vielleicht nicht die Sprache des Ingenieurs in Form von Grafiken, Tabellen, Matrizen. Da braucht es einen super PowerPoint vielleicht, eine Animation und das Vermögen, gut erklären zu können. Also, wenn man das prüfen will, sieht es natürlich anders aus. Wir haben die Fragestellung des Umgangs zum Beispiel mit Fachbehörden.
Ja.
Der Bericht für eine Fachbehörde muss anteilig bewertend sein. Er braucht nicht nur Zahlen, er muss auch was bewerten. Diese Bewertung formulieren zu können, ist aber wieder anders geartet, als der geneigten Öffentlichkeit, der allgemeinen Öffentlichkeit eine Bewertung zu einem Bauwerk zu geben. Und diese Facetten müssen sich nach meiner Auffassung in Prüfungselementen abbilden. Freilich haben wir handwerkliche Herausforderungen. Zeit.
Ja.
Wir haben ökonomische Sachzwänge, Größe der Studiengänge, die sollen nicht so klein sein. Wir wollen aber prüfen. Wir wollen vielleicht auch in keinster Weise verbieten, künstliche Intelligenz zu verwenden, sondern sie in die Lehre intelligent integrieren, müssen da aber eben auch die Prüfungsformate anpassen. Ich glaube, es ist auch unser Anspruch, nicht nur die Absolventen für die Werkbank und Industrie auszubilden, sondern eben auch Menschen, die die Gesellschaft voranbringen. Und bei diesem großen, breiten Setting ist natürlich klar, dass die Zahl der Prüfungsformate vielfältig ist. Da gibt es Präsentationen, da ist aber bei der Grundlagenbehaftung Bachelor auch zu rechnen. Da gibt es nüchternes Wissen, was abgefragt wird. Da gibt es aber auch Belege, in denen man selbst was entwickeln muss, die dann auch bewertet werden.
Haben Sie denn auch Schreiben, Verbalisieren, Präsentieren? Also das ist ja fast schon performativ. Also wenn man jetzt quasi ein Projekt in der Abfallwirtschaft einführen will, in einer Kommune oder so, und man stellt es denen vor, da muss man ja fast schon Schauspieler sein. Also nicht im Sinn von, man muss täuschen, aber man muss ja den Auftritt gut hinkriegen.
Es ist performativ. Ich selbst habe als Ingenieur im Ingenieurbüro ja auch in diesen öffentlichen Anhörungen Rede und Antwort stehen müssen. Und wir dürfen uns nichts vormachen, wir sitzen Profis gegenüber. Jede Bürgerinitiative verstärkt sich mit Profis, die tatsächlich ihr Geld damit verdienen, Bürgerinitiativen zu unterstützen.
Ja.
So. Und genau, es geht nicht um Täuschen, sondern um sachgerechte Unterrichtung der Öffentlichkeit und dann aber auch sachgerechte Auseinandersetzung.
Ja.
Wir haben zum einen eine Lehrveranstaltung schon im Bachelor, wissenschaftliches Arbeiten. Und da ist natürlich auch ein Element, nicht nur die Schreibarbeit der wissenschaftlichen Arbeit, sondern auch, wie präsentiere ich denn?
Ja.
Zunächst geht es um Wissenschaft. Im Master ist es dann so, dass wir Belege zum Beispiel zur Planung von Abfallbannungsanlagen durchführen. Und zum Schluss aber werden die verteidigt, nicht nur durch einen Vortrag, sondern der Vortrag ist der Vortrag vom Gemeinderat in der Öffentlichkeitsanhörung. Und in verteilten Rollen sitzen wir. Einer ist Bürgerbewegung, der andere ist Bürger, der dritte ist das konkurrierende Ingenieurbüro. Und wir versuchen uns tatsächlich in solche spielerische Situation zu bringen.
Tatsächlich.
Ja, tatsächlich.
Im Seminarraum einfach,
oder? Im Seminarraum und die anderen Studierenden der anderen Beleggruppen sind Teil des Szenarios und stehen dann aber selber auch vorne. So, sind natürlich unterschiedliche Aufgabenstellungen, die wir dann da verteidigen, um das zumindest mal ansatzweise zu üben und mal anzuregen, dass das auch eine Rolle spielt. Bis zu Ende vollständig ausbilden können wir das nicht. Aber wir sind ja auch nicht dazu da, Schauspieler auszubilden.
Ja, das ist ja dann auch nochmal am Ende der Skala der Schauspieler. Aber ich finde es tatsächlich interessant, weil das ja ein unterschiedlich stark, also im Bewusstsein von Studiengängen ist, dass man letztlich seine Tätigkeit möglicherweise eben auch kommuniziert und performativ. Jetzt ist natürlich, man könnte sich auch fragen, warum müssen die Leute das denn selber machen? Also gibt es nicht Speaker oder Sprecher? Und oft ist es in Firmen selber ja dann doch so, dass die einen kommunizieren und die anderen rechnen. Aber trotzdem, das integrieren Sie trotzdem ins Studium mit rein.
Na, vielleicht ist es in größeren Firmen so, oder da ist es ganz sicher so. Mhm. Ich bin halt in diesem Bereich der Ingenieurbüros groß geworden und da ist es schon so, dass von den Ingenieurinnen sehr viel an Kompetenz verlangt wird, auch an kommunikativer Kompetenz. Mhm. Und da habe ich eben festgestellt, in meinem Studium, ich musste genau einen Vortrag halten, als ich meine Diplomarbeit verteidigt habe. Ah, ja. Dann war ich im Ingenieurbüro und dauernd musste ich vortragen, bei Fachbehörden und bei Kollegen, um einen Auftrag zu bekommen.
Und niemand jetzt, hatte es in der Uni gesagt.
Niemand hatte es, wobei ich jetzt eben feststelle, die Studierenden in der Schule machen sehr viele Präsentationen. Mhm. Sie können einem im Gegenteil die Dinge manchmal sehr gut, fast schon blendend vorstellen, auch verblendend vorstellen. Mhm. Aber sie haben verlernt, zum Beispiel gut zu schreiben. Mhm. Das sind Sachen, die wir versuchen wieder zu trainieren, auch wenn sie mit künstlicher Intelligenz jetzt vielleicht unterstützt werden, finde ich auch nicht schlimm, das ist ein Element. Ja. Die Frage ist, wann bringe ich das wie geeignet ein, und viele der Firmen sind eben kleinere und da denke ich, ist schon das Interesse sehr groß, dass nicht nur gerechnet wird, sondern auch vermittelt werden kann.
Wie ist denn das habe ich mir vorhin extra notiert, wie unterrichtet man Rechnen? Das interessiert mich einfach. Und jetzt habe ich die Chance, mal jemanden zu fragen, der das macht.
Also zunächst mal ist natürlich so, in den Ingenieurstudiengängen, wir haben Mathematik im Sinne von Rechnen. Und da gibt es eigene Professuren. Mhm. Und das sind natürlich unsere Profis. Mhm. Und wir satteln auf dem Wissen sozusagen nur auf.
Sie unterrichten keine reinen Rechenseminare.
Da müsste ich jetzt
noch jemand anderen einladen.
Genau, da müsste der Kollege Rüffer zum Beispiel, da ist sicher, und seine Mitarbeitenden. Bei uns ist das eben angewendet. Da wird natürlich vorausgesetzt, dass man verschiedene Dinge einfach das Handwerkszeug sitzt und rechnen kann. Ah. Das heißt, bei mir gibt es konkrete Aufgabenstellungen und manchmal wird vorgerechnet. Mhm. Dann kommt was raus und dann gibt es Übungsaufgaben und da müssen die Studierenden mal selber rechnen. Mhm. Hoffentlich tun sie es. Und in der Prüfung ist es dann auch so. Das ist eben meine Aufgabe und da muss man was berechnen, ausrechnen und muss Mathe als Handwerkszeug benutzen, weil man ja die Fachinhalte meines Faches im Vordergrund hat.
Ja, also man benutzt es, um zu was anderem hinzukommen und das ist dann natürlich gleich in sich relevant, dass man jetzt hier rechnet insofern.
Und deswegen ist eben das, was von den Studierenden manchmal bedauert wird, dass ein Ingenieurstudium häufig mit diesen Grundlagenfächern Mathe, Physik, Chemie losgeht, aber das brauchen wir tatsächlich, weil wir darauf mit einer relativ großen Selbstverständlichkeit aufbauen. Wenn auch nicht immer in der Tiefe dieser grundlegenden Fächer, aber das nehmen wir als Handwerkszeug, als gegeben ins Boot.
Es ist eben so. Also auch Dichten fängt mit der Kenntnis der Buchstaben an und dann muss man eben die ersten 4 Jahre in der Grundschule mit und so weiter lesen, schreiben, probieren. Ich will nochmal zurückkommen auf Projekte und Exkursionen als Lehrformate. Können Sie Projekte beschreiben, wie die als Lehrformat funktionieren?
Na, wir haben... Oder an meiner Professur üben wir uns da in unterschiedlichen Projektformaten. Zum einen Fachprojekte, wo ein Sachverhalt aufgegriffen wird. Das kann eine Aufgabenstellung sein im Labor, das was Neues zu untersuchen ist oder dass eine Versuchsanlage zu richten ist. Mhm. Projekte, da tun mindestens 2 etwas zusammen, bevorzugt vielleicht nicht unbedingt mehr als 4 bis 6, damit auch die einzelne Leistung noch gut identifizierbar ist.
Gruppen. Die an einem Projekt über ein Semester arbeiten.
Genau, die an einem Projekt über ein Semester arbeiten, betreut werden, aber auch mit Zwischenpräsentationen ihre Ergebnisse vorstellen, damit das, was ich vorhin gesagt habe, wir sie nicht Gefahr laufen lassen, am Ende zu scheitern, nur weil wir uns nicht darum gekümmert haben. Hm. Wir haben aber eben, und das können auch sehr angewandte Projektformate sein, manchmal
zum Beispiel
Gemeinden, da sind Gebäude zu entwässern. Und dann wird überlegt, wie kann denn das unter unseren Bedingungen gehen? Und dann ist das Projekt manchmal auch übergreifend mit der Siedlungswasserwirtschaft zusammen, weil wir dann sagen, okay, sowas müssen wir doch heutigen Tages zusammendenken, Abfallwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft. Ja. Wir tun uns zusammen und die Studierenden entwickeln was. Mhm. Wohl durch uns immer unterstreichen, dass wir kein Ingenieurbüro sind, sondern wir haben Menschen in Ausbildung. Mhm. Das heißt, Eine rechtsverbindliche Leistung entsteht nicht. Ja. Aber eine, die Projekte sind sehr häufig angesiedelt am Ende des Masterstudiums, also diese Projektformate, die ich beschrieben habe. Mhm. Wir haben Projektformate im Bachelor, die sind darauf angelegt, Infrastruktur zu planen. Und zwar im gleichen Stadtteil wird geplant, der Verkehr, die Verkehrssysteme, die Abfallwirtschaft, die Siedlerwasserwirtschaft und manchmal auch die Energiesysteme, Gruppen gemeinsam, um über die unterschiedlichen Infrastruktursysteme gemeinsam mal nachzudenken.
Ja.
Also nicht nur die einzelnen Fächer, sondern das gemeinschaftlich zu identifizieren. Naja, und ganz praktisch ist es auch so, wir möchten ja nicht heute die Straße wegen Abwasser aufgerissen kriegen und morgen wegen Trinkwasser und übermorgen, weil also da ein Stromkabel rein muss.
Ja.
Wir haben das besondere Format an meiner Professur, was ich sehr liebe. Das setzt aber eine gewisse Grundkenntnis natürlich der Fachmaterie voraus, das also mit anderen interdisziplinär zusammenarbeitet.
Genau, und das weiß ich auch, dass Sie interdisziplinär, Sie sind sogar, also das wäre, ich könnte mir vorstellen, sowas geht mit der Urbanistik, was Sie jetzt gerade beschrieben haben oder sowas in der Richtung, wenn Sie Stadtgebiet sind.
Ja.
Aber Sie haben ja auch schon mal mit der bildenden Kunst zusammengearbeitet. Können Sie das ein bisschen erzählen?
Das kann ich erzählen.
Ja, gerne.
Wo fange ich an? Es fängt damit an, dass Menschen Interesse aneinander haben und überhaupt mal versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und in diesem Fall war es so, dass die Professur der freien Kunst also dieses Interesse hatte, sich mit den Abfallstoffen als, ich nenne es jetzt ein bisschen salopp, gesellschaftlichen Aufreger auseinanderzusetzen. Also müsste nicht Kunst Beiträge leisten, auf diesen Missstand auch aufmerksam zu machen. Das habe ich jetzt aber sehr plakativ natürlich ausgedrückt.
Aha, ja, na gut, aber ja, verstehe schon.
Und auf der anderen Seite, ich habe das Bestreben, mit den Studierenden Wahrnehmungsübungen durchzuführen.
Aha.
Das ist für mich eine Antriebsfeder, Wahrnehmungsübungen, Aufmerksamkeit. Denn je besser ich wahrnehme, wie Dritte auf eine Sache draufschauen, oder auch Vierte und Fünfte,
ja,
desto besser kann ich dem vielleicht gerecht werden.
Ja.
Ich muss meine Zahlen nicht ändern, ich muss aber meine Draufschau vielleicht ändern. Vielleicht muss ich auch was neu bemessen, was nicht heißt, dass die Brücke da nicht steht. Und Wahrnehmungsübungen, habe ich festgestellt, werden sehr angeregt durch die Kunst. Und so hatten wir eben Projekte mit Frau Professor Bachhuber zusammen, also ganz wunderbare Projekte, wo wir uns gegenseitig eingeladen haben. Also ich war mit meinen Studierenden bei ihrem Zeichenkurs und habe festgestellt, wie das ist, wenn man seine Hand nur anschaut und dann die Hand die Zeichen gar nicht sieht. Und habe sehr genossen, was rauskommt, wenn sie mit ihren Studierenden bei mir im Technikum war. Für die plötzlich neu war das alles gewogen, gemessen, tabellarisiert, verbildlicht in Diagrammen wird und dann mit Normen abgeglichen wird und zur Not verworfen wird, weil es doch nicht genau genug war. Also sehr, sehr spannende Format, und dann zu gucken, kann man das gemeinsam nicht vielleicht in Ausstellungen oder in Katalogen auch Dritten zeigen. Und da sind also ganz wunderbare Exkursionen und Ausstellungen aus erwachsen, wo natürlich auch immer mal ein handwerklicher Kopfschmerz dabei war.
Ja, welcher?
Also, naja, wie kann man denn ingenieurwissenschaftlich jetzt Kunst vermitteln?
Ja.
Wie anmaßend ist das denn?
Ach so.
Zum Beispiel? Wird man auch häufig gefragt. Also wie könnt ihr euch denn jetzt auf Kunst einlassen? Mhm. Es hat auch die Herausforderung, dass wir ja so einen strukturierten Rucksack in uns tragen. Während, wenn ich also einen Raum zur Verfügung bekomme, eine Ausstellung zu machen, dann ist das für mich im Grunde in 5 Minuten klar. Da geht so ein Raster durch den Kopf. Die Kunst stellt sich in den Raum und nimmt 20 Minuten erstmal den Raum wahr.
Ja.
Und da gibt es auch kein richtig und falsch, das möchte ich unbedingt betonen. Das heißt nicht, dass mein Rucksack richtig ist, sondern es ist eben ein ganz anderer Rucksack, der auch ganz andere Perspektiven dann aufnimmt. Und das ist danach zu besprechen. Und das ist mal kontrovers und manchmal ist es auch gleich sehr einvernehmlich. Also das sind so Beispiele. Auch die Fächerkulturen natürlich, die Ingenieurstudierenden sind gewohnt, doch in gewisser Weise strukturiert an die Hand genommen zu werden, weil sie strukturiert arbeiten sollen. Die Kunststudierenden haben sehr große Freiheiten. Im Umweltingenieurwesen kann einem passieren, dass gesagt wird, ich habe jetzt so viel Freiraum, da wissen wir jetzt gar nicht, was anpacken.
Ja.
Dass die Gefahr besteht, bei der freien Kunst eigentlich nicht.
Mhm.
Sondern da ist eher schon mal der Satz, Ja, aber so vorgegeben hatten wir es uns nicht vorgestellt.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel, ich mag diese Arbeit an Grenzobjekten, wenn ich hatte mal als Grenzobjekt den Kaffeebecher.
Was sind Grenzobjekte?
Grenzobjekte, Objekte, an denen sich vielleicht zwei Wissensgebiete reiben können.
Ach so, ja.
Das würde ich als Grenzobjekte.
Okay, der Kaffeebecher?
Der Kaffeebecher, ja. Eben als so ein Objekt. Wenn ich den auf den Tisch stelle und sage, jetzt könnten wir doch zwischen der Kunst und uns, mit den Studierenden, was fällt euch zu dem ein und wäre das nicht ein Projekt für uns?
Mhm.
Coffee to go.
Mhm.
Coffee Togo.
Ah ja.
Also, Kaffee kommt aus Togo und to go, der ja. Becher. Und da gibt es Kunststudierende, die lassen sich darauf ein, so, ja, genau, das ist ja so ein Produkt, was eigentlich verboten sein sollte und.
Mhm.
Und die Studierenden von mir sagen im besten Fall, ja, das können wir ja bilanzieren, wir könnten mal den Wasserabdruck oder den Kehr, den kumulativen Energieaufwand und abfallwirtschaftlich, was das bedeutet, das könnten wir alles schön rechnen oder eine Lifecycle-Analysis machen. Und dann gibt es aber auch Kunststudierende, die sagen, so geht es überhaupt nicht.
Mhm.
Mit dem Becher ist uns schon so viel vorgegeben,
mhm.
Die Kunst muss frei sein.
Mhm.
Wir sind nicht mehr frei, wenn der Becher im Raum steht.
Mhm. Mhm.
Da muss man sich natürlich verständigen, wo ist denn der Punkt, an dem man zusammenarbeiten kann?
Mhm.
Wie viele Kompromisse müssen wir denn aufbringen?
Mhm.
Wie viel? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Toleranz. Toleranz, also wenn ich weiß, wo ich stehe, dann kann ich gut den Abstand messen zu etwas, weil ich ja weiß, wo mein Standpunkt ist.
Ja.
Und das ist der Unterschied zu Beliebigkeit.
Ja. Toleranz und Beliebigkeit ist nicht das Gleiche, obwohl es manchmal so ähnlich von außen...
Von außen wirkt es so ähnlich, aber ich denke, interdisziplinär heißt schon, die Studierenden wissen was und davon gehen sie aus. Und dann stellt sich eben die Frage, schaffen wir es in einem Projekt doch miteinander zu arbeiten oder kann es sein, dass uns vielleicht doch zu viel trennt und wir einen neuen Anlauf brauchen?
Mhm, Okay, verstehe. Das ist ziemlich schön. Ach, wir dürfen ruhig überziehen, machen wir in der Lehre ja manchmal auch. Jetzt, glaube ich, 5 Minuten oder so dürfen wir uns noch nehmen. Will ich nochmal darauf zurückkommen, das Beispiel, vielleicht einfach zum Schluss nochmal das Beispiel, dass Sie sagen, da gehen Sie in den Raum und die Künstler brauchen 20 Minuten, um sich auf den Raum einzulassen. Die anderen haben einen strukturierten Rucksack dabei. Wenn Sie zu Beginn des Semesters in den Lehrraum gehen, Sie wissen noch gar nicht, wer da alles sein wird und so, wie gehen Sie da rein? Haben Sie den strukturierten Rucksack dabei und dann wissen Sie gleich, was zu tun ist? Oder nehmen Sie sich 20 Minuten Zeit, um diesen Raum erstmal überhaupt einzunehmen oder wie immer man das nennt? Wie ist da Ihre Erfahrung in der Lehre zu Beginn des Semesters, dieser Moment, das kennen Sie, oder?
Ja, das kenne ich.
Wenn man das Paket öffnet und dann...
Das kenne ich und weil ich das kenne, ist das so, dass ich zum Beispiel in den Raum, in dem das stattfinden würde, gehe ich immer vorher schon mal.
Da machen Sie das auch?
Das mache ich immer.
Manchmal mache ich das, ja.
Das ist schon der Fairness der Studierenden gegenüber, ob alle Technik funktioniert, aber das ist nur eine Seite, sondern ich will den Raum kennen. Von manchen Räumen bilde ich mir einen zu kennen und dann ist zum Semesterbeginn doch alles anders.
Ja.
Und da finde ich schon mal gut, dass er vorbereitet ist, wenn die Studierenden kommen.
Ah ja.
Dass dann doch Stühle drinstehen, also manchmal ist ja auch sowas. Aber eben auch, wie ist denn die Gesamtstruktur? Was habe ich als Raum? Ja, hier bin ich ja nun so viele Jahre beschäftigt, viele Räume kenne ich natürlich.
Genau, ja.
Und dann komme ich natürlich mit einem gewissen Erfahrungshorizont in die Vorlesung und habe artverwandte Vorlesungsbestandteile dabei, wie so ein Semester üblicherweise losgeht.
Ja.
Aber ich nehme mir auf jeden Fall die Zeit, mich vorzustellen. Ich frage auch manchmal, was erwartet wird. Ich bin nicht enttäuscht, wenn da nicht so viel kommt am Anfang. Ich habe das vorhin beschrieben, da ist manchmal sehr ungewohnt für die Studierenden, dass sie überhaupt gefragt werden, dass jetzt plötzlich mit ihnen gesprochen wird.
Ja, ja.
Und beginne dann aber doch strukturiert zu sagen, was erwartet uns in dem Semester, was sind die Beteiligten, halte ich immer für wichtig.
Mhm.
Im fairen Umgang miteinander, auch wenn es in Ordnung steht, finde ich trotzdem auch so wichtig zu sagen, das sind die Prüfungsformate, das haben wir vor, so sind die Grundsätze.
Mhm.
Was halte ich für fair? Ich halte für fair, wenn ich weiß, dass ich mal nicht da bin, dass ihr es rechtzeitig erfahrt, wenn ich das nicht vertreten lassen kann.
Mhm.
Und wenn ihr alle miteinander wisst, dass ihr eine andere Exkursion habt, halte ich es auch für fair, dass ihr mir das mitteilt.
Mhm.
Also so steige ich ein. Mein Anspruch ist, dass ich spätestens nach einem Drittel der Lehrveranstaltung ungefähr 50% der Studierenden mit dem Namen nennen kann. Das kommt aber durch diese Zwiesprache, dass ich eben sage, ja, auch Sie haben was mitgebracht, sagen Sie doch mal Ihren Namen.
Aha.
Und dann versuche ich das. Und je nachdem, wie ich Zeit habe, gucke ich dann nochmal in die Teilnehmendenliste vorher, manchmal auch nicht. Bei manchen, da denkt man schon, manchmal habe ich ihm doch dreimal schon meinen Namen gesagt, aber dann so, dass dieses, ja, wir kennen uns ja, wir wollen doch miteinander was erreichen.
Das
dann dürfen wir uns doch auch bei Namen nennen.
Ich frage mich nämlich immer und auch immer wieder, in den Gesprächen kommt es auf, wie erfahre ich die Namen und wie lerne ich die alle kennen, die mir da gegenüber sitzen mit Schildchen oder sowas. Aber Sie machen es wirklich mit, sagen Sie nochmal Ihren Namen und das machen Sie dreimal und dann erlauben Sie sich's
nicht. Ja, so ungefähr, so mache ich das. Und es gibt, ich hatte jetzt aber auch schon mal, dass Studierende von selber ein Schildchen, die sich gemacht hatten und es einfach hingestellt haben. Das ist aber die Ausnahme.
Ja, aber immerhin, da kam bei mir noch niemand auf die Idee. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Jetzt hatte ich gerade noch eine Idee, aber jetzt ist sie mir gerade wieder entfallen. Irgendeine Frage wollte ich noch stellen. Gerade jetzt zum Schluss haben wir das alles nochmal berührt und vielleicht, das lohnt sich doch nochmal. Es ist doch, Lehre ist doch eine Beziehungsarbeit dann. Sie haben es ja auch gerade nochmal gesagt, wir haben ja miteinander zu tun, man möchte wissen, wer das ist. Es ist man gestaltet irgendwie einen Raum in Beziehung, zumindest für diese 90 Minuten, wenn nicht gar die ganzen Wochen des Semesters, wenn nicht gar ein ganzes Studium lang. Größter Teil der Arbeit ist Beziehung organisieren, ist das nicht so?
Das ist so. Das ist auch das Wunderbare. Deswegen freue ich mich auch, in dem Präsenzstudium zu sein. Das ist auch der Unterschied zu traditionellen Forschungseinrichtungen.
Ja,
dass wir das hier miteinander verbinden können. Und das ist das Teil dieses Wunderbaren und auch, hat auch was mit Magie zu tun, wenn man später eine der Absolventinnen trifft und die sagen dann, und das und das. Mhm. Und Herr Kraft, von Ihrer Vorlesung, da weiß ich nichts mehr. Aber dass wir immer gelesen, gehört, gestreamt haben, das weiß ich bis heute.
Ach ja, sehr schön. Herr Kraft, ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.